Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Yeah, ich freue mich. Ich habe heute mal wieder die Doppel-Teetassen-Action am Start. Und geil. Ein Tee ist auch schon halb leer. Also ich habe nur noch anderthalb Tees, aber naja, so ist das manchmal.
Ich frage vielleicht nachher nochmal meine Freundin, ob die nochmal einen Tee rumbringt. Ich habe nämlich... Ey, aber wir können jetzt auch nicht jede Woche so einen ultralangen Crewcast machen, ne? Das...
Nee.
Also meine ich Stimme weiß nicht, ob wir die Leute daran gewöhnen sollten.
Nee, meine Stimme hat letzte Woche hart gelitten. Meinten auch schon manche, okay, interesting, habe ich mir so einen geilen Monolog von Felix über die Switch reinziehen können. Aber was soll ich machen, Leute? Das Thema, es bewegt mich
einfach
sehr.
Der Junge kann nicht anders.
Es bewegt mich sehr und es bewegt euch auch sehr. Wir haben ein paar Kommentare von euch zum Thema Switch bekommen, da gehen wir nachher mal drauf ein. Und es war ja auch noch Mario Kart Direct diese Woche, das heißt, Switch-Thema werdet ihr wohl nicht los in absehbarer Zeit.
Ja, da werden wir uns heute nochmal ausführlich drüber unterhalten. Wir haben aber natürlich auch ein paar andere Themen für euch parat. Aber um auch 100% transparent zu sein... Diese Woche war mal nicht so viel los in der Technikwelt, aber ist ja auch mal schön. Wir können heute gemeinsam ein bisschen runterkommen, ein bisschen Mario Kart enjoyen. Ich habe auch noch ein spannendes Space-Thema für uns von einem wilden Startup, wo wir drüber sprechen müssen. Aber Felix, womit wollen wir denn jetzt anfangen? Also was fühlen wir jetzt am Anfang?
Von mir aus gerne mit dem Space-Thema, weil ich bin richtig, ich muss auch sagen, ich habe das Video von Own Galaxy dazu noch nicht gesehen. Da kam jetzt die letzten Tage so wie so eine Mini-Doku fast schon bei auf Julians Kanal online. Und ich habe mir die bisher aufgehoben, um mir die in voller Aufmerksamkeit und Ruhe zu geben. Aber Julian war direkt so, wir müssen über das Thema reden. Ich so, okay, perfekt, dann lass trotzdem schon mal damit reinsteigen, weil die Thematik ist super wild. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um eine Firma, die Spiegel in den Weltall schießt, um Sonnenlicht auf die Erde reflektieren zu können?
Genau, und das Verrückte dabei
okay,
ist dann...
Okay, ganz normal.
Ja, und also das Konzept dahinter ist, du kannst dir quasi Licht bestellen, ja, also ist es eigentlich dunkel und du gehst dann in die App oder auf die Website und sagst, ja, ich bräuchte jetzt hier mal Licht, ich mache eine Gartenparty, keine Ahnung, oder wahrscheinlich sind das eher so Solarfarmen oder so, ne, wenn man mal realistisch ist.
Vielleicht eine Gartenparty, dann aber so abends oder so.
Ja, wenn so Jeff Bezos eine Gartenparty macht abends, so, ja, wir wollen noch ein bisschen länger Licht haben, gönn mal.
Ich mache da nicht die Beleuchtung in meinem Garten ein, scheiß auf Lichterkette, das ist eh viel zu romantisch. Ich will die Sonne von oben runter gespiegelt bekommen.
Ja, wahrscheinlich, also wenn, wir kommen später noch dazu, also wir fanden das jetzt schon unterm Strich ziemlich ein Quatsch, aber es ist technisch auf jeden Fall spannend und es ist auch technisch möglich. Also es gab in der Vergangenheit auch schon Experimente, zum Beispiel von Russland, die haben auch schon mal vor Jahren, ich glaube sogar vor Jahrzehnten, haben die auch mal so einen Satellit in die Umlaufbahn geschossen, der auch so einen Spiegel hatte. Und es klappt schon. Also es ist technisch möglich, das zu machen und die Technik ist ja auch mittlerweile besser geworden, ne? Satellitentechnik ist besser geworden, keine Ahnung. Und da hängt es auch wirklich sehr davon ab, dass man auch mehrere Satelliten hat, die halt gut auch aufeinander abgestimmt werden können. Denn es ist so, diese Satelliten bewegen sich ja. Du kannst jetzt nicht einen Satelliten buchen und die ganze Nacht hast du dann Licht, sondern das ist so ein Zeitfenster von 4 Minuten, wo dann der Spiegel gerade genau auf dein Grundstück ausgerichtet ist. Und nach 4 Minuten ist der halt dann schon wieder so weit gezogen, dass du schon wieder dann den nächsten Satelliten brauchst, der dann dein Grundstück erhält.
Also die müssten eigentlich eher so ein Starlink-Netzwerk an Satelliten in die Umlaufbahn schießen, um da kontinuierlich Sonnenlicht liefern zu können.
Ganz genau. Und das ist auch der Plan, dass man so, keine Ahnung, eine Flotte an Satelliten hat, die halt immer um die Erde kreisen und wo man dann halt, das ist eigentlich wie bei Starlink auch, wenn du, das Internet von Starlink ist ja nicht immer, dass du mit einem Satelliten verbunden bist, sondern das hoppt ja auch immer zum nächstbesten Satelliten. Und deswegen war es ja auch am Anfang so, dass diese ersten Starlink-Schüsseln sich ja auch so ausgerichtet haben mit einem Motor, immer wieder auf den passenden Satelliten. Das fand ich ganz interessant, das haben die mittlerweile abgeschafft. Aber die ersten Starlink-Schüsseln, die das konntest du richtig so beobachten, wie die sich so immer so ein bisschen gekippt hat, um dann wieder besser mit dem nächsten Satelliten ausgerichtet zu sein. Und das wäre halt hier auch das Konzept. Und es ist, man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass man einfach so einen kleinen Garten beleuchtet, sondern das ist schon 5 Kilometer Radius, ne? Also wenn
Ja, dann kannst du quasi gar nicht Sonnenlicht für deinen Garten bestellen, ohne dass dein Nachbar auch was mitbekommt.
Genau. Wenn wenn du in Malibu dir das bestellst, dann hat auch ganz Malibu Licht. Also es muss nur ein Millionär also, sich das ziehen und dann haben alle.
So verrückt das klingt, ich muss sagen, da kommt direkt kommt der Allmann bei mir direkt durch. Das geht, ich finde, das sollte geregelt sein. Das kann ja nicht angehen, dass hier da irgendjemand mit einem Satelliten in deinen Garten reinleuchtet, nur weil der 2 Kilometer weiter eine Party feiert. So nicht. Ja, ich habe mein Recht auf Dunkelheit.
Ja, und das ist ja auch der Ansatz von der Doku. Muss ich auch mal ein großes Shoutout an Jan und Patrick raushauen. Die haben da wirklich echt gezaubert. Und da ist richtig viel Passion reingeflossen in das Video. Und das ist auch irgendwie der Ansatz von unserer Doku am Anfang, erstmal über Lichtverschmutzung generell zu sprechen. Weil, ich meine, wir haben in unserer Welt jetzt schon super viel Lichtverschmutzung. Und da ist halt die Frage, braucht man dann noch so einen Satelliten, der in der Nacht dann nochmal extra irgendwie 5 Kilometer Radien beleuchtet, ne? Mhm. Das ist halt so die Frage, so vom Konzept her, braucht man das, also ich würde auch sagen, lass die Nacht halt mal Nacht sein, auch für Tiere und Pipapo ist es halt auch super, super ungeil, da den Biorhythmus zu stören, aber technisch ist es halt echt spannend, ne, was damit geht, und ja.
In welcher Höhe fliegen die Satelliten so ungefähr?
Boah, da müsste ich jetzt gerade selber ins Video schauen.
Ja, aber das ist schon so.
Es ist Satelliten. So wie, genau, es ist genau, also es ist wie bei der Starlink auch. Auf welcher Höhe sind die?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall so weit oben, dass du zumindest trotzdem nach wie vor auch noch Probleme mit Wetter und so. Also wenn es bewölkt ist, bringt dir auch der Spiegel nichts.
True.
Ja.
Ja, du bestellst dir so das Paket. Und dann ist einfach bewölkt.
Und dann guckst du so in den bewölkten Himmel und in den Wolken ist so ein heller Lichtkreis und kommt aber nichts davon unten an und denkst so, toll. Und dafür haben wir jetzt eine Rakete ins Weltall geschossen. Beste. Ja, ich meine, ich persönlich bin ja ziemlich großer Weltraum-Fan, erwähne ich gerne immer wieder. Und auch Raumfahrt und so finde ich voll geil. Aber man muss auch immer irgendwo gucken, finde ich, dass es noch verhältnismäßig bleibt. Weil man sollte jetzt auch seine Augen nicht davor verschließen, was es auch alles für Folgeeffekte hat, immer so Raketen hochzuschießen. Also CO2-Bilanz und so ist schon ein Thema.
Ja, und auch Ressourcen in Richtung Kessler-Syndrom, ne?
Kessler-Syndrom?
Kessler-Syndrom, das ist ja dieses Syndrom, dass es so einen Kipppunkt im Orbit gibt, dass wenn zu viele Satelliten da rumschwirren und es diese Crashes gibt, dass es dann halt also schneller mehr zerstört wird, als in die Erdumlaufbahn quasi wieder runterfällt und verbrannt wird und wir dann halt diesen Weltraumschrott halt irgendwann dann nicht mehr loswerden und für Jahre oder Jahrzehnte der Orbit halt nicht mehr nutzbar ist. So das wäre natürlich schade, wenn sowas, und ich meine, solche Spiegel sind dann vielleicht auch nochmal verhältnismäßig ein bisschen größer als andere Satelliten. Mhm. Das ist vielleicht dann nicht unbedingt so geil. Muss ich auch sagen. Ja.
Und deswegen direkt mal an der Stelle jetzt so die Frage, ich meine, du hattest vorhin schon angerissen irgendwie, dass das für Solarfarmen und sowas auch interessant ist, weil ich sage mal, okay, für eine Gartenparty abends noch Sonnenlicht haben, ist eigentlich ein Quatsch-Szenario, ne? Ich meine, es ist ganz witzig, der Gedanke, dass es irgendwie geht, aber ich glaube, dafür ist es eigentlich
also,
nicht gedacht, oder?
Dieses Gartenparty-Ding, das ist einfach an Dekadenz nicht zu überbieten, wenn du das machst. Das ist halt wirklich. Aber ganz ehrlich, ich kann mir
Perlen
vorstellen.
Gefällt das.
Ja, nee, aber wirklich, wenn es das geben sollte, irgendwann dieses Projekt, ja, es wird safe gemacht von irgendwelchen wirklich absoluten Milliardären, die irgendeine abgespacede Party feiern wollen und das dann halt cool ist. Ja. Mhm. Aber klar, für einen Autonormalverbraucher ist das kompletter Quatsch. Und auch für Solarfarmen. Du musst natürlich erstmal eine Solarfarm finden, die wirklich die Dimension haben, dass sie von einem 5 Kilometer Radius profitieren.
Ja, muss auch erstmal eine Gartenparty finden, die diese Dimension hat. Ja. Wie ein Festival.
Die 5 Kilometer Gartenparty im Schloss Versailles oder keine Ahnung. Unterm Strich gibt es halt dann noch den größten Kritikpunkt, und das ist halt die Fragestellung, wie viel Licht überhaupt ankommt. Also gerade für eine Solarfarm, rentiert sich das, also nach dem, was wir da berechnet haben, auf gar keinen Fall. Weil es gibt da auch so YouTube-Videos, wo das schon Leute halt berechnet haben, dass ja auch erstmal durch die Atmosphäre halt natürlich Licht geschluckt wird. Dann kommt dieses Wolkenargument, was man natürlich auch nicht erzählen kann. Und dann hast du durch diesen 5 Kilometer Radius, also diese Lichtstreuung, halt auch einen Verlust in der Intensität der Helligkeit, ne? Weil du hast halt oben im Weltall eine 100 Quadratmeter Fläche, also wie so eine große Wohnung. Und also so
groß. Das ist der Spiegel. 100 Quadratmeter. Spiegel. Und dann unten ist aber 5 Kilometer Radius.
Und daraus kannst du dir allein schon ableiten, dass natürlich die Lichtintensität sich dadurch streut. Und es jetzt nicht so sein wird, als wenn du grelles Sonnenlicht hast, sondern es wird halt... Ja,
stelle ich mir direkt die Frage, könnte man nicht so einen konkaven Spiegel machen und dann so ein bisschen wie wenn man mit so einer Lupe Käfer wegkokelt, einfach das Sonnenlicht so richtig pünkt. Aber das ist gefährlich aber auch vielleicht, ne? Also,
Ja, ist die Frage. Das geht bestimmt, dass man das noch optimiert und pipapo, aber es ist trotzdem natürlich die Frage... Ne, wie viel bringt es wirklich? Also nach dem, wenn du einfach einen Spiegel ins Weltall ballerst, ist es jetzt gerade zumindest nicht
und
so
für Solarfarmen und so ist natürlich auch die Frage so, wie sinnvoll ist das überhaupt noch? Also klar, du kannst könntest theoretisch den Ertrag einer Solarfarm erhöhen und eventuell halt auch zu Zeiten Strom produzieren, wo auch viel Strom gebraucht wird, wo aber traditionell dann die Sonne eigentlich nicht mehr scheint. Trotzdem, zumindest wenn wir jetzt auf die Ökobilanz von einer Solaranlage schauen, ist eine Solaranlage mit Range Extender in den Weltraum vielleicht nicht mehr ganz auf demselben Niveau wie eine Solaranlage plus Pufferakku.
Ja, und was auch noch gesagt werden muss, ist, dass es halt einfach auch nur... quasi, also diese Satelliten können nur um den Terminator fliegen. Das ist quasi bei der Erde die Tag-Nacht.
Terminator?
Ich meine, das heißt so. aber das ist die Tag-Nacht-Grenze. Also diese Satelliten können nicht die ganze Nacht Licht in deinen Garten liefern. Weil irgendwann hat sich die Erde ja so weit gedreht von der Sonne, dass der Spiegel halt auch im Schatten wäre. Ne? Also das geht halt nur... ich sag mal so wirklich um die Tag-Nacht-Grenze, so keine Ahnung, 1-2 Stunden, wahrscheinlich sogar nur 1 Stunde, und dann ist es schon wieder so weit die Erde gedreht, dass dann der Satellit auch nicht mehr das Licht liefern kann. So, dann müsstest du halt einen Spiegel haben, der, keine Ahnung, wie so ein eigener Planet nochmal irgendwie so weiter von der Erde entfernt ist.
Okay, ich glaube, es wird dann absurd irgendwann. Was ich mir jetzt noch als Frage stelle, ist erstens, wieso gibt es diese Firma, die diese Spiegel baut? So, wie können die sich finanzieren? Was geht da ab? Und zweitens auch, wie kommt ihr eigentlich auf solche Themen? Also, wie habt ihr das gefunden und dachtet euch dann, geil, darüber machen wir einen Beitrag?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ihr müsst euch vorstellen, wir machen immer zu viert unsere Teamsitzungen und irgendjemand hat immer irgendeine Idee. Vor allem Paddy hat immer die wildesten Ideen, wo er die herzieht, keine Ahnung. Und manchmal kommt dann sowas und dann ist es halt einfach als technikbegeisterter Mensch einfach interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Selbst wenn es vielleicht nicht umgesetzt wird, ist es trotzdem ein interessantes Gedankenspiel halt auch einfach.
Auch alleine um zu verstehen, warum eine bestimmte Idee vielleicht auch einfach kompletter Quatsch ist, macht es ja einfach Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
True. Man kann es jetzt natürlich nicht beweisen oder so, es ist einfach nur eine wilde Vermutung, aber es gibt ja auch Startups, die vielleicht auch wissen, dass das, was sie machen, eigentlich vielleicht nicht ganz so realistisch ist und die einfach so ein bisschen Investor-Money sich ziehen wollen, keine Ahnung, sich ein paar schöne Gehälter auszahlen und dann... ja, irgendwann verläuft es sich halt im Sand, kann ja auch sein.
Dafür muss man kein Startup sein übrigens, aber das ist ein anderes.
Ja. Ne? Also, wer weiß. Mhm. Wollte ich nur mal so in den Raum gestellt haben. Ob das okay. jetzt wirklich so, ob wir jemals einen von diesen Spiegeln im Weltall haben werden.
Achso, es gibt aktuell noch null Spiegel im Weltall. Nee,
bisher wurden nur Tests mit Ballons gemacht von dieser Firma.
Ah.
Ja.
Okay, ja. Also von allem, was ich bisher gehört habe, würde ich sagen, hoffen wir mal, dass es dabei bleibt.
Ist doch ganz okay so, wie es ist.
Vielleicht brauchen wir nicht alles im Weltall rumfliegen. Ja. Das wird schon wild genug, wenn jetzt irgendwie jede Nation ihr eigenes Starlink haben will, weil man halt sich nicht drauf verlassen möchte, dass man Starlink nutzen kann. Das wird es eh schon ziemlich crowded da oben, glaube ich.
Das ist echt so. Also ich sehe es auch nur, also ich weiß nicht, ob da wirklich, ob ich weit genug denken kann dafür, aber ob es wirklich einen richtig sinnvollen Use Case so für die Menschheit gibt von diesem Spiegel. Also das mit diesen Solarfarmen ist ja schon das, wo man am ehesten irgendwie denken könnte, ja, da kann man zumindest noch irgendwie Strom mit produzieren, beziehungsweise Geld mit verdienen. So für solche Events oder sowas, echt so ein Festival oder so, stelle ich es mir auch so lustig vor. Das hat jetzt natürlich keinen krassen Mehrwert, aber es wäre natürlich, wenn du jetzt wirklich so ein riesiges Festival hast und auf einmal wird's hell, so ist natürlich schon irgendwie
das wäre schon so krass für so ein Festival, was so einfach so wie Burning Man oder so, ist natürlich Quatsch, weil Burning Man lebt ja davon, dass es dunkel ist und dass dann da dieses Riesenfeuer ist und alle ihre bunten Lichter haben und bla, aber trotzdem, was wäre das für ein wilder Moment, wenn so für einen Act auf einmal irgendwie dann da die Sonne rauskommt und dann wieder geht, aber ja, es steht halt in keinem Verhältnis dazu, was es halt bedeutet, eine Rakete ins Weltall zu schießen.
Ich meine, ja, dann wird der Moonwalk gemacht oder so und dann ist das Zeitfenster wieder vorbei und dann, ja, keine Ahnung.
Aber ja, was das angeht, gab es ja diese Woche eh genügend Diskussionen wegen diesem Blue Origin Flug, wo Katy Perry ins Weltall geflogen ist. Und dann müssen wir gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich denke, die meisten haben die Diskussion eh mitbekommen, so ob Weltraumtourismus und so ist jetzt auch keine neue Diskussion, ob sowas überhaupt geben sollte, ob das erlaubt sein sollte oder bliblablub. Na, aber es war, ich persönlich fand es einfach sehr witzig, wie sich Katy Perry in diesem gesamten Szenario gegeben hat und fand den allerwitzigsten Moment, wo die dann mit dieser Kapsel ja wieder gelandet sind auf der Erde und dann die Türe aufmachen wollten, wie so, ja, geparkt, so wie so ein Auto oder so, du stellst das Auto ab, machst die Tür auf und gehst einfach raus, dann ist die Tür so ein Stück aufgegangen und dann ist so ein Blue Origin Mitarbeiter direkt hin, nee, mach die Tür wieder zu, hat die Tür wieder zugemacht, so auf ganz unauffällig und dann ist medienwirksam Jeff Bezos mit so einem riesigen wie heißt das, nicht Schraubenzieher, sondern womit du auch so Auto Reifen und so wegmachen kannst.
Drehmomentstütze.
Ja, einfach so ein riesiger, größeres Teil, ne? So ein bisschen auf Brechstange angelehnt, so von der Größe und kommt da hin und dreht diese fette Tür auf und dann geht die Tür auf und es ist einfach so, 3 Minuten vorher haben die schon von innen ausgemacht und wollten eigentlich schon aussteigen. Naja, egal, gut.
Ja. Ich fand, dazu gab es auf jeden Fall ein paar lustige Memes auch einfach. Zu Katy Perry einfach, ne?
Ja, es ist einfach so gut, wenn die Reichen schon ins Weltall fliegen, dann soll dem normalen Volk, wir sollten wenigstens noch die Memes erhalten bleiben. Das ist unser gutes Recht.
Ist halt echt so.
Gut.
Okay.
Kommen wir zu Mario Kart Direct. Die war jetzt aus Aufnahmesicht gestern. Und ich habe ein paar Gedanken dazu. Und ich möchte direkt einmal ganz kurz mit dem negativen Gedanken einsteigen, bevor wir dann wieder uns über die ganzen tollen Sachen freuen.
Also wie letzten Podcast wie letzte quasi Woche. Auch.
Ja, das Konzept hat sich bewährt. Deswegen machen wir das dieses Mal wieder so. ich muss sagen, ich bin erst ein bisschen enttäuscht aus dieser Direct rausgegangen, weil ich sag mal so, Direct ist ja so ein Dachbegriff bei Nintendo eigentlich für größere Präsentationen, wo irgendwie neue Dinge gezeigt werden, wo irgendwie was groß unveiled wird oder so, ne? Das ist so. Ja, was wir tatsächlich bekommen haben, war eher so ein Trailer mit noch ein paar kleinen Features, aber es war jetzt, man hat jetzt nichts über dieses Spiel gelernt, das in irgendeiner Art und Weise signifikant verändert hätte, wie man auf dieses Spiel schaut. So, ich war vorher schon hyped auf Mario Kart World, ich bin es nach wie vor, so, aber diese Direct hat jetzt nichts verändert. Und eigentlich würde man sagen, okay, ist ja auch gar nicht so schlimm, nicht jede Direct muss irgendwie mit einer großen Enthüllung um die Ecke kommen, aber es gab halt im Vorhinein zu dieser Direct, sowohl bei diesen Nintendo Treehouse Livestreams und auch in Interviews von Doug Bowser und so weiter, dem Nintendo America Chef und so, immer wieder.
Digga, heißt der eigentlich wirklich Bowser?
Der heißt wirklich Bowser, ja.
Digga, das ist ja wild.
Ja,
der Nintendo-Chef heißt einfach Bowser, Digga, hä? Was ist
das? Ja, er ist nur Nintendo America-Chef. Also er ist nur
für aber trotzdem.
Ne, muss man auch noch die Kirche im Dorf lassen, so. Aber ja, er heißt Bowser. Und auch nicht irgendwie so ähnlich oder so, sondern wirklich B-O-W, also, ne, wie man es sagt. Und es ist auch witzig, dass es dann der Nintendo America-Chef ist, weil Bowser in Japan ja zum Beispiel gar nicht Bowser heißt, sondern Koopa. Also die Figur Bowser heißt in Japan Koopa und nur im Rest der Welt Bowser. Also umso witziger, dass der Nintendo America-Chef gerade der Doug Bowser ist.
Also das finde ich wirklich wild. Vielleicht hat er deswegen auch den Posten bekommen. Einfach ja, zu guter Name einfach.
Vielleicht hat es ihm geholfen. Ich finde es auch sympathisch, so wenn der irgendwo auf den Events und so rumläuft und so, der hat dann auch immer so einen kleinen Bowser-Pin an seinem Hemd oder an seinem Anzug dran und so, das ist schon.
Ja, also das muss man auch, die Karte muss man auch spielen.
Er lebt das Meme auch aus, ja.
Ja, perfekt. Ja.
Nee, aber Doug Bowser hatte halt auch im Vorhinein so gesagt, so auf die Frage, wie man denn darauf käme, Mario Kart für $80 anzubieten oder teilweise auch 90 Euro für die für das physische Spiel. Meinte er so, ey, ne, abwarten, ihr habt ja noch gar nicht alles über Mario Kart World gesehen, es kommt ja noch die Direct, so, schaut da mal rein, da wird sich das dann klären. So nach dem Motto war so der Hint. Und das hat dann schon so die Erwartung natürlich ein bisschen erweckt, dass man dann nach dieser Direct rausging, sagt, okay, hier gibt es noch mal irgendetwas, was wirklich neu ist. Ja, einen neuen Spielmodus, den wir noch nicht gesehen haben. Irgendwie eine Singleplayer-Kampagne oder so. Oder ein Story-Mode oder whatever, weißt du. Irgendwas, was diesem Statement gerecht werden würde. Aber nö, kam halt nicht. Und dementsprechend ja, war da die Enttäuschung erstmal am Start. Unabhängig davon wie ich vorhin aber schon gesagt habe, ne, ich war im Vorhinein schon hyped auf Mario Kart World und bin es jetzt im Nachhinein auch immer noch. Vor allem, weil wir ja doch schon auch ein paar kleine Sachen gesehen haben, die ganz nett waren. Besonders erwähnenswert finde ich das Kamek-Item. Kamek ist in der Mario-Welt so ein Zauberer und so Dinge verzaubert. Und man kann den jetzt als Item bekommen. Und wenn man den als Item hat und dann einsetzt, passieren merkwürdige Dinge. So ein bisschen wie diese Wonder Seeds bei Mario Wonder. Dass dann einfach krasse Sachen passieren können. Sie haben jetzt ein Beispiel gezeigt. Kamek verwandelt alle deine Gegner in diesen Mario-Football-Charakter. Und dann sind die alle irgendwie dieser Charakter und multiplizieren sich irgendwie auf der Strecke und dann ist es kurz irgendwie große Verwirrung und dann hört es wieder auf, aber man hat halt auch dazu gesagt, dass alles Mögliche passieren kann. Also es ist so ein bisschen wie so ein Joker, den ziehst du dann und dann passieren crazy Sachen, die dann vielleicht
ja, aber auch aber das ist ja auch ganz geil, wenn es so eine random Komponente gibt.
Ja, vor allem Mario Kart lebt ja davon, sehr random zu sein und dann passt es, glaube ich, ganz gut. Andere Items, die wir gesehen haben, waren auch ein paar Sachen dabei, die es schon mal in Mario Kart gab, wie diesen Gigapilz. Da wirst du einfach riesengroß und kannst alle platt fahren. Es gibt jetzt so einen neuen Shell, so einen Panzer, so einen goldenen, den kannst du nach vorne schmeißen. Da kommen dann Münzen raus, dann kannst du die Münzen einsammeln. Es gibt eine neue Eiskanone, so um Leute einzufrieren. Und was ich wirklich auch vom Gameplay her sehr interessant fand, es gibt jetzt eine Feder als Item und wenn du die hast, kannst du mit der Feder springen. Also du drückst dann den Knopf und dein ganzes Auto macht so einen Satz nach oben und das soll geeignet sein, A, um Attacken auszuweichen, also wenn dann jemand irgendwie von hinten mit dem Panzer auf dich schießt und du hast halt gerade zufällig die Feder, dann drückst du die Feder und dann hüpfst du hoch und kannst somit scheinbar sogar den blauen Panzer ausweichen, wenn du es dich clever anstellst. Du kannst die Feder aber auch nutzen, um irgendwie wild an Wände hoch zu springen oder sonst irgendwelche mega langen Jumps zu machen. Es gibt zusätzlich aber auch die Möglichkeit, kleinere Jumps zu machen, ohne dafür ein Item einsetzen zu müssen. Das ist der sogenannte Charge Jump. Da hält man dann eine Taste kurz gedrückt auf dem Controller, das Kart lädt sich sozusagen auf und wenn man dann die Taste wieder loslässt, dann macht das Kart so einen kleinen Hüpf. So kann man auch an Wände rankommen, um diese Wall Jumps und sowas zu machen oder halt eben auch an Orte und Abkürzungen und so in den Strecken zu kommen, wo man sonst halt vielleicht nicht hinkommen könnte. Also da muss man dann seine Jumps und gut timen und clever einsetzen, um sich da durch die Welt zu bewegen.
Ich habe auch gesehen, dass man so auf, wie heißt es, so, wie ist das Wort dafür, so, auf der Autobahn gibt es ja diese Leitplanke, dass du auf Leitplanken so driften kannst.
Ja, du kannst so grinden.
So ein, so ein bisschen wie mit dem Skateboard auf so einer Stange.
Ja, das haben wir auch vorher schon gesehen.
Bringt das irgendwie einen Bonus? Oder?
Ja, das ist halt wie Driften, ne? Desto länger du grindest, da baut sich halt so ein Boost auf.
Ja, okay.
Und wenn du dann halt wieder von der Grindstange da runterspringst, dann gibt's halt einen kleinen Boost nach vorne. Das heißt, es kann schon Sinn machen, vor allem wenn sich diese Leitplanken in der Innenkurve befinden. Ich hatte aber auch so ein paar Stellen gesehen, wo Leute halt wirklich dann auf die Leitplanke in der Außenkurve halt draufgesprungen sind, wo ich mir nur schwer vorstellen kann, dass das schneller ist, als innen in der Kurve entlang zu driften, weil du musst ja schon eine sehr viel längere Strecke zurücklegen, wenn du ganz, ganz außen in der Kurve bist. Ja, naja, wir werden es sehen, es wird spannend. Es gab noch eine Rewind-Funktion, die jetzt zum ersten Mal offiziell demonstriert wurde. Also wie bei Forza Horizon tatsächlich, so dass wenn du dich, wenn du irgendeinen Sprung oder sowas verkackst oder irgendwo runterfliegst oder so, kannst du auch einfach rewinden und das scheinbar sogar in Rennen. In Rennen ist es aber natürlich so, dass dann nicht alle gerewindet werden, sondern nur du selbst. Was dann aber natürlich dafür sorgt, dass du Plätze verlierst. Also du, ne, alle anderen fahren weiter an dir vorbei, während du da am Rewinden bist. Ja, manche hatten so ein bisschen Sorge.
Es dreht sich die Zeit nicht wirklich zurück, sondern du fährst nur zurück, aber die Zeit geht eigentlich weiter.
Genau, exakt.
Ja, okay. Ja, okay. Das ist ja, wenn du dich halt irgendwie kacke verfährst oder so, bevor du Rückwärtsgang machst, irgendwie die schnellere Option wahrscheinlich.
Genau, ja, dass du da dann nicht irgendwie dich da in irgendeiner Ecke erstmal vor hin her, 3-Punkt-Wende, dies, das, dich da wieder rausbuxieren musst, sondern dann kannst du halt so.
Ja, es ist quasi diese Angel mit der Wolke, die man bisher hatte.
Genau, ja, die wird es wahrscheinlich auch nach wie vor geben, ne? Aber ja, finde ich eigentlich eine ganz nette Idee fürs Rennen, okay, aber vor allem auch für diesen Open-World-Modus, wo du einfach über die ganze Map fahren kannst, weil ich stelle mir das zumindest so vor, dass das dann halt einfach so der Grind ist, dass wenn du halt so ein bisschen über diese Welt ballern willst, dass du dann halt immer wieder so neue Möglichkeiten suchst, wo man so lang könnte oder so. Ja, dann siehst du da irgendwo einen Jump oder so, den man machen könnte, dann denkst du dir, komm ich da rüber, wenn ich von der Seite komme, dann so abspringe und dann bla. Und dann, dass du halt nicht jedes Mal so dann, wenn du den Jump verkackst oder so, erstmal dich komplett neu positionieren musst und dann den zweiten Versuch zu starten, sondern du kannst halt immer wieder kurz zurückspulen, nochmal probieren, zurückspulen, nochmal probieren. Das ist schon ganz witzig. Und gerade weil ja auch viel Vertikalität in dieser Map drin ist, gibt ja einige Elemente, die richtig weit in den Himmel ragen. Ja, da wird man ja auch in diesem Open-World-Modus normalerweise, wenn man halt irgendwo runterfliegt, halt irgendwo runterfliegen, da kann man sich dann mit diesem Reverse Rewind kann man sich dann retten. Eigentlich ganz nett.
Ja, auch diese Raststätten fand ich ganz, ganz süß irgendwie mit dem Yoshis Raststätte. Wie geil, hätte ich gerne auch in Real Life.
Ja, Confirmation, es gibt tatsächlich Sushi. Meine Hoffnung wurde bestätigt. Das hatte ich ja im letzten KuCast schon gesagt, so dieses Essen auf der ganzen Welt einsammeln. Das war meine große Hoffnung gewesen, dass es in den asiatischen Themenwelten dort dann Sushi gibt. Scheint es wirklich zu geben. Und ein kleines Detail, was ich wirklich cute fand, ist, dass während die meisten Essensdinge, die man einsammelt, halt so ein Item sind, was dann hinter dir am Arsch quasi dran klebt. Also wenn du jetzt so einen Burger bei Yoshi's Diner einsammelst, dann ist halt dieser eine Burger auf einem Teller hinter deinem Kart. Aber wenn du Sushi einsammelst, kriegst du so drei kleine Teller, weißt du, wie bei so Sushi auf dem Band. Ja, und die kreisen dann wie so drei Panzer um dich drum rum und sind so drei verschiedene Sushi-Teller. Das fand ich irgendwie ganz cute gemacht. Also, da scheinen sie wieder mit viel Liebe ins Detail ranzugehen. Und ich bin sehr gespannt darauf, dieses Spiel auszuprobieren, auch wenn die Direct jetzt nicht ganz die von Nintendo selbst erschaffenen Erwartungen erfüllen konnte.
Ja, aber unterm Strich muss man ja trotzdem sagen, dass das Spiel, wenn man das jetzt mit Mario Kart 8 vergleicht, schon an vielen Stellen interessanter geworden ist und auch deutlich interessanter. Ja. Also was erwartet man sonst von einer Neuauflage von einem Spiel? Also da ist ja wirklich viel anders geworden. Mhm. Und es wird sich zeigen, es gibt safe Leute, die es vielleicht dann irgendwann nicht so abholt, aber es wird auch safe Leute geben, die es abholt. Man muss halt einmal gucken, wie das wirklich ist, dann so auf der Open World Map rumzufahren, wie spannend das ist, auch ne, zwischen den Rennen und keine Ahnung. Das kann man jetzt schwer einschätzen. Aber so an sich hat das von den Gameplay-Elementen gibt es schon einige Sachen. Also die Feder finde ich zum Beispiel cool. Und ich glaube, das ist schon an sich etwas, was ich glaube, das ist jetzt auch das, was du sagen wolltest, dass es unterm Strich trotzdem ein cooles Spiel ist, ne?
Auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist absolut nicht schlechter geworden durch das, was sie jetzt gezeigt haben. Es ist halt nur wirklich diese Diskrepanz wieder zwischen den Erwartungen, die sie selber und niemand zwingt sie dazu, diese Statements zu machen, weißt du? Niemand hat gesagt, oh, und wenn ihr das Spiel jetzt gut vermarkten wollt, dann baut doch mal hier und da im Interview einen Hinweis ein, dass ja bei der Direct noch ganz große Sachen enthüllt werden, die den Preis rechtfertigen. Sowas, du musst das nicht sagen. Niemand zwingt dich dazu. Du kannst auch einfach sagen, ey, wir finden das Spiel rechtfertigt den Preis. So, das hat viele Sachen, so die Open World und so. Da wird man wirklich viel Zeit drin verbringen können und so. Und es ist auch wirklich auch sehr aufwendig und so, das Spiel zu programmieren. Bla, deswegen sehen wir den Mehrwert für den Preis. Und bla. So, man muss ja nicht irgendwie diese random Erwartung schaffen, die dann wieder enttäuscht wird. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ja. Obwohl, eine Sache fällt mir auch noch ein, die ich noch nicht erwähnt hatte. Es gibt Collectibles und Sachen in der Open World, die man finden kann. Und auch so kleine Mini-Challenges, da kannst du P-Knöpfe finden in der Welt und dann können daraus verschiedene Challenges entstehen. Wie abwechslungsreich die dann genau sein werden, das sieht man halt auch erst, wenn man das Spiel spielt. Ne? Sie haben jetzt so ein Beispiel gezeigt, wo du dann halt so Münzen einsammeln musst. Okay. Ja. Meinten aber auch, dass es nicht jedes Mal einfach Münzen sein werden, sondern mal sowas, mal so, ne? We will see. We will see.
Ja, das wird halt wirklich so die Frage sein, wenn man das mehrere Stunden spielt, ob es noch Spaß macht. Aber wie du auch schon im letzten Crewcast sagtest, so, das ist irgendwie so mit das wichtigste Spiel für Nintendo. Die werden da schon, also alles andere wäre echt lost, die werden da schon einige Testphasen hinter sich haben.
Ja, ja. Die wissen schon, ob das Spaß macht oder nicht.
Ja, also so viel würde ich da jetzt auch mal sagen.
Genau. Des Weiteren habe ich auch noch was zu erzählen. Ich war nämlich neulich auf einem Metallica-Konzert.
Ja.
Das hat in meinem Wohnzimmer stattgefunden.
Die sind extra zu dir nach Hause gekommen, ja?
Die sind zu mir nach Hause gekommen und haben mir in mein Gesicht gesungen. Nee, die Rede ist natürlich von dieser neuen Metallica Experience, die in der Vision Pro oder für die Vision Pro erschienen ist, auf Apple TV Plus. Die haben da mal wieder so ein Immersive Video rausgehauen, eine halbe Stunde lang Metallica-Konzert. Und ich dachte mir erst am Anfang so, boah, keine Ahnung, Metallica höre ich jetzt wirklich nicht so viel. so hin und wieder vielleicht mal einen Track, aber es ist jetzt nicht so, als ob Metallica meine Lieblingsband wäre oder irgendwas in die Richtung. Und da dachte ich mir so, boah, so halbe Stunde irgendwie so ein hartes Rockkonzert, so weiß ich nicht, ob mir das nicht auch einfach zu anstrengend ist. Aber dann habe ich erste Statements von Leuten gehört, die sich schon reingezogen haben, die meinten, boah, das war richtig geil, mit das Beste, was sie bisher in der Vision Pro gesehen haben. Und dann bin ich dann doch hellhörig geworden, hab mir dann auch mal eine halbe Stunde genommen, mir das Ding reingezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es wurde dem Hype gerecht. Also ich würde es selbst auch als das Zweitbeste einordnen, was ich so als Apple Immersion
Video. Okay, was war das Beste?
Das Beste war der Kurzfilm, fand ich, der mit diesem U-Boot, den sie gemacht haben, so eine richtige Story hatte, weil da wirklich halt richtig krasses Filmmaking und so auch mit am Start war. Das war schon wirklich cool gemacht, dieser Film. Aber diese Metallica Experience, die ist schon ziemlich nah dran. Vor allem, weil die einem etwas gibt, finde ich, du kannst es mit keinem anderen Medium so machen wie mit VR. Und das hat jetzt eigentlich auch nichts unbedingt mit der Vision Pro zu tun. So rein technisch gesehen wäre Meta auch in der Lage, solche Experiences mit der MetaQuest umzusetzen oder irgendwelche anderen Hersteller mit ihrer Hardware. So, du brauchst jetzt nicht unbedingt die extrem hochauflösenden Displays der Vision Pro und so, damit das knallt. Aber bei Apple kommt halt diese Kombination zusammen aus, die Hardware hat einen mega hohen Standard, also wie gesagt, die OLED-Screens, ja, super scharf und so weiter, also wenn du dann noch AirPods mitnutzt und so, hast du auch richtig gute Soundqualität mit den AirPods Pro, Spatial Audio und so, es wird da ja auch alles mit verrechnet und on top haben sie halt auch, investieren sie halt auch das Geld in die tatsächliche Medienproduktion. So, ich habe mir auch mal auf der MetaQuest so eine Konzert-Experience-App runtergeladen und dann kannst du so VR-Konzerte besuchen und es ist einfach cringe. Es fühlt sich nicht gut an, es ist irgendwie wack. Ja, es ist schon spannend, aber es ist halt nicht echt. Und die Art und Weise, wie Apple diese Immersive Experiences produziert mit der Kameratechnik, aber auch damit, wie das Ganze halt directed ist, geschnitten ist und so weiter und so fort. Die haben es einfach drauf und das kommt dann alles zusammen in dieser halben Stunde, wo du dann in dieser Brille drin sitzt und das erlebst. Also das Ganze startet schon alleine damit, dass du halt außerhalb dich von einem Stadion in dieser Backstage-Area mit der Band befindest und die so ein bisschen was erzählen und dann halt das Konzert gestartet wird und du kannst halt mitverfolgen, wie die Band das Stadion betritt und von den Fans dann empfangen wird. Und diese Atmosphäre, so natürlich, klar, habe ich schon auch auf dem flachen Fernseher und so Live-Konzerte und so gesehen, aber das macht nochmal was ganz anderes mit dir, wenn du da wirklich drin bist. Wenn du das wirklich siehst, mit der Band durch diesen Tunnel da durchläufst, das Stadion betrittst, auf einmal das vor dir hast, das siehst, wie die alle abgehen so und diese ganzen Emotionen halt auch mitbekommst. Und das fand ich dann nochmal besonders cool, irgendwie auch in Anbetracht dessen, dass wir halt hier über Metallica reden, weil Metallica ist natürlich ein weltweit großes Phänomen und so, die haben viele Fans, aber nicht jeder kann was mit Hard Rock, Metal, dies, das anfangen. Aber so wie das gefilmt war, wie du so richtig nah an die Musiker rangehst, wie die auf der Stage performen, wie du richtig nah auch an die Fans rangehst, wie sie diese Musik fühlen, du kriegst einfach auf einer sehr, sehr menschlichen Ebene mit, wie diese Musik durch diese Menschen komplett lebt, ja, wie das durch ihre ganzen Adern geht und alles, so, wenn du da diese Close-Ups hast, wie der Gitarrist sein Solo spielt und wie der Sänger wirklich auch das Letzte gibt, um da mit seiner rauchigen Stimme da seine Parts schreien zu können und so, das ist schon krass. Das ist schon wirklich, wirklich geil, wirklich lebendig und ich kann es jedem empfehlen, der eine Vision Pro hat oder Zugang irgendwie zu einer Vision Pro hat, um es mal beim Kumpel auszuleihen oder whatever, gebt euch mal diese Metallica Experience, das war schon sehr, sehr geil.
Ja, das ist, kann man sowas nicht auch im Apple Store machen?
Ich glaube ja, ob sie einen jetzt eine halbe Stunde lang das Ding angucken lassen, weiß ich nicht, aber man kann Vision Pro Experiences im Apple Store buchen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das so ein vorgefertigter Demo-Lauf ist, den man dann da durchgehen muss. Habe ich noch nicht gemacht. Ja. Ein Gedanke, den ich dazu aber auch noch hatte, ist so, ich meine, klar, jetzt gerade hatte es dann im Gespräch mit Jonas mal so, ich war auf einem Metallica-Konzert, es war das beste Metallica-Konzert meines Lebens und es hat mich nur 4.000 Euro gekostet. Weil diese Vision Pro ist halt einfach arschteuer, ne? Es ist so, so cool diese Experience auch ist, das ist eine ganz selektierte Gruppe an Menschen, die da überhaupt aktuell Zugang zu haben. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass Apple jetzt in den kommenden Jahren nicht bremst mit der Produktion von solchen Sachen. Ja, aktuell habe ich das Gefühl, kommen so alle 2-3 Monate kommt mal was Sehenswertes für die Vision Pro raus. Ja, und es ist so, jetzt gerade, okay, es ist dieses Metallica-Konzert, ein paar andere coole Experiences auch, die Sache mit dem Dino und vielleicht noch dieses Marvel-Spiel, was man durchspielen kann, aber so insgesamt ist es noch ein bisschen zu wenig. Aber meine Hoffnung ist einfach, dass Apple das jetzt beibehält, in den kommenden Jahren immer mehr und mehr solche Sachen produzieren wird. Und wenn dann mal eine günstigere Version von der Vision Pro erscheint, dass man dann sagt, ey, guck mal, dieser riesige Katalog an geilen Erlebnissen, die wir über die letzten Jahre produziert haben, der ist jetzt plötzlich auch verfügbar und dann wird die Sache auf einmal für viel mehr Leute viel interessanter.
Ja, ja, das wäre echt geil. Also Gerüchte, was sagt so die Gerüchtelage? Ich meine, das gelesen zu haben, dass es Gerüchte gibt, dass
Also erstmal wird wahrscheinlich, so wie ich das aktuell im Blick habe, eine Vision Pro 2 kommen. Die heißt dann wahrscheinlich nicht Vision Pro 2, sondern einfach nur Vision Pro. Die dann ja, einfach einen neueren Chip drin hat. Ich meine, wir sind gerade noch auf dem M2 in der Vision Pro, ne? Also es wäre easy dann einfach zu sagen, gut, machen wir Vision Pro mit einem M5, sobald der da ist. Ja, hast du viel mehr Rechenleistung auf einmal. Das Gerät wird wahrscheinlich auch eine viel bessere Akkulaufzeit instant haben, weil der Chip viel weniger verbraucht und so. Also da kannst du schon noch mal ein paar Hebel ziehen und es würde dem Gerät auch gut tun. Es gab auch ein paar Leaks zu einer Space-Grauen-Variante, die dann erscheint. Ja, das wäre typisch Apple zu sagen, komm, neuer Chip und neue Farbe und gut ist. Aber dass eine wirklich günstigere Version zeitnah rauskommt, ist aktuell nicht auf dem Plan. Also ich glaube, da warten wir noch ein Weilchen.
Ja, schade. Aber gut, wenn sie so weitermachen, gibt es dann vielleicht echt die Hoffnung, dass es da ein bisschen Content dann sich ansammelt.
Ja.
Aber das wäre eigentlich, kann man sich so eine Switch auch ausleihen? Es gibt doch diese Verleihportale.
So eine Nintendo Switch?
Na, sorry. Eine Vision Pro meine ich.
Klar, safe. Absolut.
Kann man sich auch wie heißt diese Portale nochmal? Ich habe es gerade vergessen.
Boah, Grover?
Genau. Nee, ja, oder wird das Grover geschrieben?
Ja, Grover. G-R-O-V-E-R.
Gucken wir mal Vision Pro.
Das ob die das haben? Ja, weiß ich. Bei der Vision Pro kommt halt nochmal dazu, dass du halt deine Brillenlinsen brauchst, ja, aktuell. Dann musst du dein, ne, dieses Kontaktteil zwischen der Brille und deinem Gesicht, dieser Guard, der muss auch auf deine Gesichtsform abgestimmt werden und so. Also da ist so ein bisschen. Aber vielleicht gibt es Dienste, die es trotzdem anbieten.
Also Grover auf jeden Fall nicht.
Ja. Get IT easy. Ja, man kann ich habe hier eine Seite gefunden, die vermietet eine Vision Pro für 400 Euro. Wie lange hat man die dann? Einen Monat oder was? Also das für einen Monat wäre es noch fair. Es steht nicht dabei. Okay, perfekt. Ja. Ab 400 Euro. Okay, keine Ahnung.
Das ist dann halt auch echt nur was, wenn du keine Sehstärke hast.
Ja, oder die. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert bei denen. Ist ja auch wurscht. Ja, das kann man sich sagen.
Ja. Das ist auch das Problem an Vision Pros irgendwie, dass man die gebraucht kauft. Ne? Die fitten halt nicht unbedingt.
Ja, aber das ist ja alles modular. Also der eigentliche Computer ist ja immer derselbe. Also du kannst ja eine gebrauchte Vision Pro kaufen, dann brauchst du einmal neue Linsen für deine Sehstärke, einmal neues Leitziel für deine Kopfform und that's it schon.
Okay, und das kann man auch einzeln bestellen oder wie?
Ja, klar. Ja.
okay.
Also so, das, da wäre ich komplett geraged, wenn man das nicht einzeln bestellen könnte. Ist ja auch für Haushalte oder so, die ihre Vision Pro untereinander teilen. Also wenn ich so eine Vision Pro zu Hause habe, aber meine Frau will auch manchmal oder so. Na, das wäre einfach Quatsch, wenn man das nicht einzeln noch... Also, nee, jeder muss eine eigene Vision Pro kaufen. Das wäre frech. Ja, aber Apple ist scheinbar gerade einfach on fire mit ihrer Medienproduktion. Also es ist wirklich so, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie damals Apple TV Plus vorgestellt wurde. Und wir waren alle so, oha, Apple macht jetzt einen auf Netflix, was da los? Wird's das sein? Ich muss wirklich sagen, so jetzt, einige Jahre später, kann man, glaube ich, das Fazit ziehen. Nee, das ist es schon und Apple weiß, was sie da tun. Das letzte große Beispiel, wo sie ja auch einen kompletten Hit gelandet haben, ist Severance. Und ich habe mitbekommen, du hast es jetzt auch durchgeschaut oder fehlt immer noch die letzte Episode?
Nein, ich habe es durchgeschaut und
yeah.
Ja, ich muss sagen, ich brauchte eine bis zwei Folgen, um richtig drin zu sein, aber wenn man erstmal in diesem Game drin ist, ist es schon wirklich ein spannendes Szenario, ne? Ja. Also schon ultra geil.
Aber hast du jetzt erste und zweite Staffel back-to-back geschaut, oder?
Ja, komplett durch.
Ey, das ist wirklich richtig geil für alle, denen es so ging, weil die erste Staffel, also zwischen der ersten und der zweiten Staffel lagen ja 3 Jahre. Also es ist wirklich, das ist wirklich gemein. Vor allem, weil die erste Staffel mit einem wirklich heftigen Cliffhanger endet. Also ich fand den, also ja, der Cliffhanger ist jetzt nicht so, als ob es jetzt nicht satisfying wäre, die erste Staffel so zu gucken und so. Das gibt dir schon auch irgendwo einen Abschluss. Aber es macht halt direkt ein Riesenthema für die zweite Staffel noch auf, wo du dir denkst, ja, okay, komm, her mit der zweiten Staffel jetzt bitte. Und bei mir war es tatsächlich so, ich wusste gar nicht, dass eine zweite Staffel da jetzt irgendwie in Produktion ist oder bla, ich habe so Severance geguckt. Und als die erste Staffel fertig war, habe ich dann am Ende gesehen, Staffel 2 kommt in 3 Wochen raus. Und ich war einfach so, yes, muss ich nicht so ewig warten. Aber Leute, die halt die erste Staffel bei Release gesehen haben, die, ja, die mussten jetzt wirklich tapfer sein.
Ja, also ich fand auch, dass der Switch von den Staffeln, da dachte ich mir so, jetzt war gerade wirklich eine Staffel vorbei. Es gab ja gar nicht so, normalerweise fühlst du das, okay, das war jetzt das Staffelende, weil irgendwie so eine Auflösung oder sowas kommt. Aber bei der ersten Staffel war es eher so, es waren noch mehr Fragen offen. Am Ende der ersten Staffel, also das stelle ich mir wirklich abfuck vor.
Aber ich glaube, das wird aber auch noch ein Weilchen so sein, weil es ist schon ein sehr komplexes Szenario insgesamt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch 5 Staffeln oder so bekommt, Severance.
Ja, vor allem, es geht ja auch voll durch die Decke. Also ich meine, jetzt soll sogar die Tastatur von diesen Rechnern, die da benutzen, produziert werden. Also die Serie ist ja schon auch ziemlich im Hype.
Ja, generell ist das Marketing und so, was wir jetzt im Zuge der zweiten Staffel an den Tag gelegt haben, wirklich geil. Es gibt auch einfach so ein, von einer meiner Lieblingsbands, Odessa, hat Apple einfach einen Lo-Fi-Beat Session-Ding produzieren lassen. Das ist so 5 Stunden, warte, wie heißt das? Beats Beats to Refine to, hieß es, glaube ich. Ja, Music to Refine to. Einfach so ein 8 Stunden Odessa-Remix. Gut, der loopt sich auch irgendwann. Ich glaube, das eigentliche Set ist so eine 1/2 Stunde lang. Aber so von Odessa, so einfach Severance-Musik als Beats umgebaut. Das ist einfach stark. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. So, und dass sie halt da so mit solchen High-Profile-Artists zusammenarbeiten, um so einen coolen Kram irgendwie an den Start zu bringen, um die Sendung zu promoten, ist schon geil.
Das ist schon wirklich geil. Ja, aber ist auf jeden Fall eine Serienempfehlung, die man hier mal raushauen kann, auch wenn es jetzt irgendwie kein Geheimtipp so ist, ne? Aber kann man auf jeden Fall machen.
Mhm. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Also wenn ihr jetzt die letzten Wochen noch nicht gehört habt, dass es Severance ist, dann habt ihr es jetzt bei uns gehört. Severance ist es, dafür lohnt sich mal ein Monat Apple TV Plus.
Genau, und danach aber wieder switchen auf ein anderes, ne? Immer schön, immer schön im Movement bleiben, ne? Was die Abos angeht. Ist ja klar.
Ja, oder Gratis-Monat irgendwo abziehen, das kann man ja auch komplett durchgrinden, dieses Game. Also ja, erster Testmonat, dann neuer Account, neuer Account, VPN nutzen, neue IP-Adresse, neuer Account.
Ja. Ja. Also wenn man will, geht schon einiges. Okay, ich denke, wir können jetzt einfach mal zu den Kommentaren kommen, oder?
Wollen wir erst mit den Nintendo-Kommentaren einsteigen oder wollen wir erst noch die zwei anderen Kommentare machen, die nichts mit Nintendo zu tun haben?
Ja, lass mal direkt mit den Nintendo-Kommentaren einsteigen.
Lass direkt Nintendo machen. Okay. ich steig ja, ich hab's jetzt nicht vorsortiert, das ist jetzt einfach random, okay. Hier, Eddie hat geschrieben, ich möchte, dass physische Spiele bleiben, weil ich sie nach dem Durchspielen weiterverkaufen will. Ist meiner Meinung nach ein falsches Mindset. Spieleentwicklung wird immer teurer, egal ob am Ende 100 oder 100 Millionen Leute das Game dann auch zocken. Es gab die letzten Jahre ja auch genügend Skandale mit Crunch-Time und unterbezahlten Angestellten. Ein gutes Spiel kostet einfach Geld und man muss es nicht teilweise wiederbekommen. Ich beziehe fast mein ganzes Leben lang Spiele von Steam und bin es gewohnt, dass das Geld halt weg ist. Dafür bekomme ich ja oft viele oder hunderte Stunden gute Zeit. Und heutzutage gibt es ja auch Abos, wo man für weniges monatliches Geld richtig gute Spiele zocken kann, wie beim Microsoft Game Pass, wo seit kurzem GTA 5 erhältlich ist. Gute Spiele sollten genau wie Filme und Bücher bezahlt und nicht herumgereicht werden.
Ja, also ich weiß nicht, wen er meinte. Aber
schon
bin ich jetzt nicht so 100% der gleichen Auffassung. So, klar, also du, es ist halt immer die Frage, was Eigentum ist, ne? So, ich finde, das ist die grundlegende Frage. Man kann natürlich bei sowas wie Musik oder alles Urheberrechtliche sagen, so, yo, du bekommst quasi nur das Nutzungsrecht dafür, das, was jemand anderes quasi geschaffen hat, das halt zu erleben. Ob es jetzt Musik ist, ob es jetzt Spiele sind oder sonst was. Wenn man das so sieht, finde ich die Herangehensweise oder die Argumentation richtig, dass man sagt, okay, das ist, man zahlt das halt einmal und dann ist es weg. Wenn man aber aus der Perspektive kommt, so, yo, ich zahle dafür, dass ich etwas Physisches bekomme, dann ist es auch das gute Recht, es weiter zu verkaufen. So, Spiele werden ja auch mit der Zeit günstiger. So, du, das ist ja, es ist ja, glaube ich, der Normalfall, wenn du so ein Spiel holst, dass du es jetzt nicht eine Woche spielst und dann direkt verkaufst, sondern so ist es bei mir zumindest meistens so, ich merke irgendwann nach 2 Jahren, boah, dieses Spiel hast du ja wirklich gar nicht mehr gezockt und dann verkauft man es. So, und dann ist es irgendwie, finde ich, auch nachhaltig. Also, so, ich find's dann auch vollkommen in Ordnung, dass man dieses Spiel dann noch jemand anderem geben kann, so. Der das dann halt auch günstiger spielen kann. Also, ich weiß ja nicht. Ich würde das eher aus Sicht des Konsumenten sehen. Und ja, auf der anderen Seite führt natürlich auch dieses, wenn man jetzt wirklich so aus seiner Perspektive dann nochmal reingrinden will, führt es natürlich auch immer mehr dazu, dass sich das vielleicht nicht mehr lohnt, einfach nur Spiele so zum Verkauf anzubieten und es dann DLCs geben muss und so weiter und so fort. Das splittet ja dieses immer weiter auf. Aber ja, ich bin nicht 100% leider bei dir, Eddie.
Ja, passend dazu auch vielleicht hier noch der nächste Kommentar. Diese Debatte um die Preise finde ich echt ungeil. Spiele sind in den letzten 20 Jahren kaum teurer geworden. In 2005 habe ich auch im Müller für, was war es, PlayStation 2 oder die 3 auch schon Spiele für 60 bis 70 Euro gekauft. Wenn jetzt alle rumheulen, warum ein geiles Game wie Mario Kart dann 90 Euro kostet, ist mir unbegreiflich. Okay, geht schon sehr weit. Also das ist, also wie man sich darüber, also das verstehe ich gar nicht. Auch Hersteller sind von Inflation betroffen und dennoch wurden die Preise in den vergangenen 20 bis 30 Jahren kaum angehoben. Ich finde, das ist ein guter Schritt, besser als irgendwelche Lootbox-Pay-to-Win-Systeme einzubauen, wie es alle anderen machen. An die rumheulen, kauft euch keine Switch. Dann müssen die welche haben, haben wollen, nicht Ewigkeiten warten wie bei der PlayStation 5, sollte die Nachfrage dann doch hoch sein. Ähnlich wie bei Apple, alle heulen, aber kaufen trotzdem. Das Thema mit den Cartridges, da bin ich bei euch. Ich würde mir niemals ein Game auf einer Karte kaufen, um es dann doch downloaden zu müssen. Diese Entwicklung passt mir auch nicht. Aber ja, mittlerweile ist halt alles online. Auch PlayStation 5 kann man kaum noch zocken ohne Online-Zugang. Gefällt mir das? Natürlich nicht. Spiel einlegen, loszocken wie früher, so müsste es sein. Aber ja, was soll man tun? fand ich einen wilden Take einfach, dass man sich über 90 Euro für Mario Kart aufregt. Unbegreiflich. Also es ist wirklich, es müsste doch jedem klar sein, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie wir überhaupt in den Genuss eines neuen Mario Karts kommen können. Aber ja, diesen Vergleich zu diesen Lootboxen und Pay-to-Win-Systemen und so fand ich dann wiederum gut. Ich meine, man hat es ja auch bei Nintendo gesehen, dass sie zum Beispiel auch bei dem Mario Kart Tour auf Smartphones versucht haben, voll in diese Lootbox-Richtung zu gehen und so. Und ich fand, also für mich war es so, ich habe mir ewig lang ein gutes Mario Kart für Smartphones gewünscht. Schon immer. Und als Nintendo dann angefangen hat, Smartphone-Spiele zu entwickeln, dachte ich, yes, jetzt kommt dieser Moment. Und was kam? Dann Lootbox Pay-to-Win-Kacke. Ich habe das ein paar Mal gespielt und dann direkt wieder deinstalliert. Es war für mich ein Nullnummer-Release. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und aus dem Aspekt bin ich auch dafür, dass man lieber sagt, so, ja, komm, dann einmal Geld für ein geiles Mario Kart ausgeben und gut ist. Ob es jetzt unbedingt gleich die 90 Euro sein müssen, ich denke, da regen sich die Leute schon auch zu Recht auf, dass es jetzt plötzlich so ein drastischer Schritt ist, auch dieses nochmal 10 Euro mehr für physisch, aber nur in Europa und nicht in Amerika und bla, so, das sind einfach so Sachen, da kann man sich schon definitiv dran aufhängen, aber was mir bei diesen Kommentaren und auch bei, es waren wirklich nicht die einzigen Kommentare unterm Crewcast, da gab es echt einige zu, wirklich bewusst geworden ist. Es gibt auch wirklich viele scheinbar, die echt großes Verständnis für Nintendos Preispolitik haben. Und das zeigt ja wiederum auch, dass Nintendo wahrscheinlich die für sie korrekte Strategie gewählt hat. Weil wenn es genügend Leute gibt, die sagen ja, so, ey, ganz ehrlich, 90 Euro für Mario Kart passt doch.
Da ist halt immer die Frage,
verkaufen, um ihren Gewinn mitzunehmen, ne?
In was, ob wir hier in der Bubble stecken oder ob das wirklich viele denken. Das ist immer die Frage. Also, ich glaube, um mal die Crewcast-Zuhörer zu loben, vielleicht haben die ein überdurchschnittlich hohes Verständnis für Nintendo. So, aber vielleicht sind wir da auch nicht die Masse, ne? Also, das ist halt immer die Frage. Weil das ist ja immer bei Preisen so. So, erhöhst du den Preis von deinem Produkt, wird die Zielgruppe schmaler. So, und du musst irgendwo einen Sweet Spot finden. So, wie hoch kann ich den Preis erhöhen, dass der Großteil meiner Zielgruppe noch sagt, okay, ich bin bereit, das zu zahlen. So, das ist ja ganz normale BWL, sage ich jetzt mal, ne? Und das ist ja genau das, was Nintendo macht. Das ist einfach eine Wette. Wir erhöhen das jetzt mal. Und gucken halt, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Deswegen machen sie es jetzt auch nicht direkt mit allen Spielen, sondern ne, es ist so ein bisschen so soft. So, die geilsten Sachen werden jetzt erstmal 90 Euro kosten. Dann schauen die, wie das läuft. Und dann wird in Zukunft natürlich immer mehr 90 Euro kosten. Ne, wenn die merken, es wird trotzdem gekauft. So, das ist halt einfach das Spielchen, was hier gespielt wird. Und man kann jetzt sagen, okay, die Spiele waren früher auch schon teuer. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ne? Also, wenn ich in meine Jugend mich zurückerinnere, so ein Pokémon hat ja auch immer easy 50 Euro gekostet.
Ja, und 50 Euro damals ist auch was anderes als 50 Euro heute.
Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, gibt es auch, glaube ich, gibt es auch immer mehr, es ist ja immer sehr, ich sag mal, verallgemeinernde Aussage, aber ich denke auch, Spiele können mittlerweile auch einfacher entwickelt werden. So, du kannst ja auch nicht immer nur alles. Du kannst ja nicht immer jeden Preis nehmen und einfach Inflation draufpacken und dann sagen, ja, dann müsste jetzt so und so teuer sein. So, es gibt ja auch noch in dieser Entwicklung noch mehrere Untergeschichten, die man auch berücksichtigen muss, ne?
Ja, ich glaube, jetzt ein Mario Kart 8 neu zu entwickeln, wäre günstiger, als es vor 10 Jahren halt gekostet hat, Mario Kart 8 zu entwickeln. Ja. Weil halt viele Techniken natürlich entwickelt wurden, die halt die Spielentwicklung leichter machen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Ambitionen bei der Spieleentwicklung im selben Maße wachsen wie die technischen Möglichkeiten.
Ja.
Und manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die technischen Möglichkeiten. Also gerade wenn wir dann an sowas...
Nintendo nämlich eigentlich nicht.
Also Open World ist doch das beste Beispiel dafür. Schau mal, überleg dir einfach mal, wenn du ein Mario Kart nimmst und du musst.
Ich finde, Mario
Strecken
Kart sein. Ist jetzt so ein Beispiel, wo ich auch sagen würde, dass. Ich meine, das sind auch echt viele Jahre jetzt dazwischen, aber dafür würde ich auch sagen, okay, das Spiel ist wirklich sehr stark, hat sich schon stark gewandelt, so, ne? Aber wenn man sich anguckt, was Nintendo jetzt so in den letzten Jahren auch bei Pokémon gemacht hat, da hatte man jetzt wirklich nicht das Gefühl, okay, die reizen da jetzt, reizen jetzt da den aktuellen, also das aus, was möglich ist.
Ja,
also da,
Pokémon ist eh immer, Pokémon
ja,
kann man
es war trotzdem kann. Teuer, also, ne, verstehst du mich, also, es gibt auch echt bei Nintendo häufig etwas, Spiele, wo ich mir denke, so, jo, hat man alle schon gesehen, die haben einfach ihre Library aufgemacht, das nochmal ein bisschen anders verpackt und voila, neues Spiel. Also ja. Das ist schon auch bei Nintendo eine Praxis, die es häufiger mal gibt. Jetzt bei Mario Kart, okay, das ist wirklich ja, ne, das Headline-Game, da haben sie sich jetzt echt mal Mühe gegeben, scheint zumindest so. Aber jetzt immer zu sagen, so, jo, klar, es geht jetzt mehr und das ist ja dann auch trotzdem teuer, das jetzt auszureizen. Ja, weiß ich nicht, ob das beim Nintendo so das Ding ist. Aber jetzt kriege ich wieder ganz viele böse Kommentare.
Würde ich dir recht geben, bei anderen Spieleserien. Aber ich
ja,
glaub,
bei Link's Awakening zum Beispiel, das war ja auch ultra geil. Da haben die ja auch wirklich was rausgeballert. Das ist ja nicht so, dass Nintendo bei Zelda jetzt, Link's Awakening.
Ja, ja. Ne? Das ist nur ein Remake. Also das finde ich ein Quatschargument. Das ist kompletter Blödsinn. Du nimmst das Spiel, gibst es irgendeinem Drittanbieter-Entwickler, der macht nur einen neuen Grafikskin drauf und fertig.
Aber das war wirklich ein Spiel, was zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, das Maximum, was bei der Technik für die Switch damals, also was das Maximum rausgeholt hat.
Ja, aber es war jetzt nicht aufwendig zu produzieren. Weil ja das Aufwendigste in der Produktion für so ein storylastiges Spiel, auch wie Zelda, ist ja so, die Story entwickeln, die Charaktere entwickeln, die Dungeons entwickeln und so, die Bosskämpfe entwickeln. Wie sind die Kampfmechaniken?
Digga, wir müssen gar nicht weiterreden. Digga, ich habe einfach komplette Scheiße gelabert. Weil ich Breath of the Wild meine. Link's Awakening, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. So, Link's Awakening ist das Spiel, was ich gezockt habe, aber Digga, das ist richtiger. Jetzt müsst ihr den Videofeed sehen, wie rot ich werde gerade. Fuck, einfach. komplett selbst hops genommen.
Na, und Breath of the Wild ist für 60 Euro rausgekommen. Und dann Tears of the Kingdom für 70 und jetzt sind wir bei 80.
Ja, Link's Awakening, das kannst du echt nicht jetzt verargumentieren, wie das hat das Maximum raus. Das ist nämlich genau das, was ich gerade vorher gemeint habe.
Ja. Naja, gut. Nee, aber Mario Kart muss ich wirklich sagen, ich glaube, viele Leute unterschätzen auch, wie anstrengend es ist, diese Open World dafür zu entwickeln. Weil normalerweise, wenn du jetzt so ein Spiel wie Mario Kart 8 anschaust, du muss halt diese Strecken designen. Diese Strecke werden in eine Richtung gefahren. Es ist ganz klar, so muss man da rumfahren und fertig und dann ist das Rennen und das war's. Jetzt hast du mit der Open World nicht nur die Herausforderung, dass diese Strecken alle irgendwie sinnvoll in eine Welt integriert sein müssen und auch die Übergänge zwischen den einzelnen Biomen und so in der Overworld und so, dass es funktionieren muss, sondern du hast zusätzlich auch die Herausforderung, dass überhaupt nicht mehr klar gegeben ist, in welche Richtung jemand mit dem Kart über diese Strecke fährt. Weil du ja in diesem Free-Roam-Modus kannst du... Und wie oft gibt es so Sprungschanzen und so ein Kram in Mario Kart? Das muss jetzt alles aus allen Ecken machbar sein irgendwie. Dass du auch verkehrt rum dann da irgendwo hochkommst und so. Und das ist halt wirklich viel, was man dafür bedenken muss. Von daher glaube ich schon, dass es sehr, sehr aufwendig war, auch mit neuerer Entwicklungstechnik Mario Kart World zu entwickeln. Ja.
Okay, es gibt noch eine Frage an dich.
Ja, darf ich vorher noch einen Punkt kurz ansprechen? Ja, den habe ich jetzt leider nicht gescreenshottet, aber das hatte ich auch in einem Kommentar gesehen. Das fand ich auch ganz wichtig bei dieser ganzen Preisdiskussion. Es meinte einer auch so, ja, ich kann die Preise auch nachvollziehen. Ey, Mario Kart ist halt aufwendig zu entwickeln und man hat ja auch viel davon. Das werden wir die nächsten 8 Jahre konstant spielen. So, überleg mal, wie langlebig Mario Kart 8 war. So, das ist klar, das ist jetzt ein Spiel, da investiert man jetzt einmal und dann hat man aber auch echt lange was von. Aber muss man auch dazu sagen, für mich ist es jetzt finanziell nicht so das Problem, das Spiel für 90 Euro zu kaufen. Mir geht's ganz gut, hat er so in den Kommentar geschrieben.
Ja.
Und dann mir so, das darf man nie vergessen. Ja, das darf man nie vergessen. Natürlich, jemand, der genügend Geld übrig hat, um sich diese teureren Spiele zu leisten, der wird viel leichter mehr Verständnis für die Preispolitik aufbringen können. So, klar ist es für jemand, der eh schon eine PlayStation 5 und eine Xbox zu Hause stehen hat, ist es vielleicht ganz einfach zu sagen, ja, die PlayStation, die kostet 500 Euro, die neue Switch kostet 470. Ich weiß gar nicht, worüber sich alle aufregen, ist doch sogar die günstigste Konsole von allen hier. So kaufe ich mir auch. Aber Leute, die halt ewig lang auch Nintendo-Spiele gespielt haben und auch vielleicht nicht zuletzt deswegen jahrelang Nintendo-Fans waren, weil Nintendo traditionell eigentlich mit Abstand immer die günstigste Option im Markt war. Also so eine Wii hat immer weniger gekostet als die PS3. Die Wii U war viel günstiger als die PS4. Und so. Das ist so, ne? Da ist es schon verständlich, dass Leute, die da traditionell da drin sind und dann jetzt sich plötzlich die neue Generation nicht mehr leisten können, weil sie halt eben aus diesem Price Bracket rausfahren, fallen, gerade in Zeiten, wo sowieso alles teurer wird, da ist es wirklich alles andere als unverständlich, dass sich Leute darüber aufregen, dass Mario Kart 90 Euro kosten, auch wenn natürlich ich definitiv recht gebe, dass es nicht normal ist, dass so in den letzten 20 Jahren sich da die Spielepreise eigentlich kaum verändert haben.
Ja, okay. Es gab jetzt hier noch genau das Zelda-Beispiel in den Kommentaren. Es war eine Frage an Felix. Ich besitze nun seit 5 Jahren eine Switch, aber habe noch nie Zelda gespielt. Schande über mein Haupt. Jetzt mit der neuen Switch würde ich das gerne nachholen. Die Frage ist, muss ich erst Breath of the Wild gespielt haben oder kann ich auch direkt Tears of the Kingdom spielen? Die Map am Boden ist im Endeffekt ja dieselbe und Tears of the Kingdom macht mich aufgrund von mehr Möglichkeiten einfach, macht mir den spaßigeren Eindruck.
Also ich persönlich würde sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Spielerfahrung du suchst. Also so rein storytechnisch ist es nicht nötig, Breath of the Wild zuerst zu spielen. Man hat natürlich so ein bisschen einfach, weil Tears of the Kingdom nach Breath of the Wild spielt, hat man so ein paar Charakterentwicklungen und so, wo Charaktere, die du halt bei Breath of the Wild schon kennengelernt hast, dann in Tears of the Kingdom älter sind und neue Dinge erlebt haben und so. Also da gibt's schon Verbindungen, aber das ist jetzt alles nichts, wo ich sagen würde, oh, deswegen muss man Breath of the Wild zuerst gespielt haben. Nee, ich würde es eher davon abhängig machen, nach was für einer Spielerfahrung du suchst. Denn diese ganzen zusätzlichen Möglichkeiten bei Tears of the Kingdom, diese neuen Fähigkeiten, die Link bekommen hat, diese ganze Ultra-Hand-Mechanik, dass man sich seine fetten Roboter und so zusammenbauen kann, dass man wirklich überall hinfahren, hinfliegen und sonst was kann. Also du kannst ja auch viel schneller über die Map bewegen bei Tears of the Kingdom. Das sind alles so Sachen, die machen dieses Spiel actionreicher. So, Breath of the Wild hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil es so ein richtiges, also man kann so richtig runterkommen beim Spielen von dem Game, weil du bist dann zu Fuß halt meistens oder auf dem Pferd oder so in dieser Welt unterwegs und kannst die so richtig entdecken. Dann hast du diese riesige Karte, dann kriegst du dein erstes Pferd und dann reitest du los und auf einmal kommst du an diesem Berg vorbei und siehst plötzlich die Landschaft, die sich dahinter bisher verborgen hat und entdeckst da das neue Tal und bla bla bla. Das ist einfach super entspannend und auch Neugier weckend, finde ich, weil du halt wirklich ständig hinter jeder Ecke dann irgendwie was Neues findest. Bei Tears of the Kingdom hast du für ganz viele Sachen Abkürzungsmöglichkeiten. Also so, du kommst so aus dieser Tutorial-Insel, so dieser schwebenden Wolkeninsel raus, dann kannst du eigentlich relativ schnell Flugobjekte bauen und über die ganze Map fliegen. Und dann ist da nichts mehr mit groß. Also nichts mehr ist auch übertrieben, ne? Man ist schon trotzdem, natürlich auch wenn du mit dem Flugzeug über die Map fliegst, entdeckst du die Map neu, ja, aber trotzdem ist es so ein Punkt, wo sich die Karte dann plötzlich kleiner anfühlt und der Spielspaß dann aus den Missionen steht, aus dieser Ultra-Handfähigkeit und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, Breath of the Wild ist auf jeden Fall langsamer als Tears of the Kingdom. Es ist mehr entspannend, es ist atmosphärischer, finde ich persönlich, aber es ist halt auch einschränkender. Aber diese Einschränkungen tun dem Spiel auch gut. Also, wenn du persönlich schon eh den Eindruck hast, ey, ich glaube, diese Spiele werden mir gefallen und es als Möglichkeit siehst, dass du vielleicht sogar beide spielen wirst und nicht nur eins und dann ist auch schon wieder gut, dann würde ich mit Breath of the Wild anfangen, einfach weil diese zusätzlichen Möglichkeiten, die du dann bei Tears of the Kingdom bekommst, das Spiel generell erweitern und dann darauf aufbauen, was du bisher schon kennst. Nach Tears of the Kingdom zurück auf Breath of the Wild zu gehen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil du dir dann bei ganz vielen Stellen denkst, so, ja klar, in Tears of the Kingdom hätte ich mir jetzt hier mein Propellerbike gebaut und wäre da kurz rüber geflogen ja. Und fertig. Denkst du dir dann bei Breath of the Wild, oh dumm, dass es jetzt nicht geht. Oder so kleine Sachen wie Haltbarkeit von Waffen oder so, was sie dann bei Tears of the Kingdom verbessert haben. Wenn du dann zurück auf Breath of the Wild gehst, fühlt sich das schon sehr einschränkend an. Aber als ich Breath of the Wild zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich nicht den Eindruck, eingeschränkt zu sein. Also es ist alles eine Frage der Perspektive. Deswegen mein Tipp, erst Breath of the Wild, dann Tears of the Kingdom. Es sei denn, du bist so ein richtiger ADHS-Zocker, der 50.000 Impressionen von allen Seiten gleichzeitig brauchst, dann einfach Breath of the Wild vergessen und direkt bei Tears of the Kingdom reingehen.
Yes, okay. Nächster Comment von Franz. Die Nintendo Switch ist in Japan deutlich günstiger als in Europa. Es gibt zwei Versionen. Japan-Exclusive-Version, diese kostet ungefähr 50.000 Yen, also 305 Euro. Sie ist jedoch regionsgebunden, funktioniert nur auf Japanisch und benötigt einen japanischen Nintendo-Account. Dann gibt es die internationale Version, diese kostet 70.000 Yen, also 430 Euro und unterstützt mehrere Sprachen. Also in jedem Fall ist es halt günstiger. Dann hat Sonderling darauf noch geantwortet und geschrieben, soweit ich das verstanden habe, ist der Yen einfach nur im Arsch. Und der Wechselkurs für uns aktuell sehr vorteilhaft. Gemessen an der Kaufkraft der Leute ist die Japan-Exclusive-Version so teuer wie für uns in etwa. Die internationale Version entsprechend insane teuer. Dann ergibt es keinen Sinn. Genau.
Ja. Ja, den Kommentar habe ich noch mit reingenommen, weil wir ja auch im letzten Crewcast kurz erwähnt haben, dass die Switch in Japan so viel günstiger sein soll, so um die 300 Euro. Aber die Erklärung von Sonderling ist schon ziemlich gut. Das hat sehr viel mit dem Wechselkurs zu tun. Also so in Europa ist ja jetzt die Switch 2 ungefähr 50% teurer, als die Switch 1 beim Launch war. Und in Japan ist es tatsächlich auch so. Also die erleben dieselbe Preiserhöhung aus ihrer Perspektive wie wir. Also ich glaube, für die fühlt es sich jetzt nicht so an, als ob sie da irgendwie eine mega günstige Switch bekommen, weil die umgerechnet nur 300 Euro kostet. Weil halt, ja, wie Sonderling gesagt hat, der Yen im Arsch ist. Und es halt einfach nur dann beim Umrechnungskurs für uns so geil aussieht. Hey, 300 Euro ist ja voll krass, aber der Kaufkraft der Japaner halt nicht entspricht. Deswegen hier einfach nur als Korrektur zur letzten Episode mal mit reingenommen.
Yes, yes, yes. Okay, dann kommen wir zu den Nicht-Nintendo-Bezogenen.
Wir haben noch eine Nintendo-Frage hier.
Oh, sorry, den habe ich auch einfach übersprungen. Coral Snake fragt, GTA 6 für die Switch, ob es das geben wird?
Ja, abwarten. Ich kann es mir vorstellen, rein theoretisch könnte man das wohl machen von der Hardware-Power, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel so eine Xbox Series S auch in der Lage sein wird, GTA 6 zu spielen, dann ist eigentlich GTA 6 für die Switch 2 machbar und umsetzbar, so von der Rechenleistung her. Allerdings gibt es ja auch Gerüchte, dass man so an der PlayStation-Front eigentlich fast eine PS5 Pro braucht, um GTA 6 in genießbar zu zocken, ohne krasse Frame-Drops und so weiter und so fort. Das können wir jetzt gerade noch gar nicht so genau sagen. Ja, müssen wir abwarten, bis das Spiel rauskommt. Müssen wir mal abwarten, wie die Konsolenvarianten performen, die als erstes erscheinen. Also direkt zum Launch auch für die Switch 2 kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, wenn, dann kommt es später, weil es jetzt halt auch schon so lange in Entwicklung ist, das Spiel. Und ich glaube, da haben sich die Entwickler sehr auf die Xbox Series X und die PS5 eingeschossen. Die PC-Version kommt ja zum Beispiel auch erst ein Jahr später, weil man halt einfach sagt, nee, wir optimieren das auf diese Hardware, damit das Spiel zum Start so rund wie möglich läuft und alles andere machen wir dann später. Von daher, ja, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit waren neue GTA-Spiele auf Nintendo-Konsolen eine äußerste Seltenheit. Deswegen, ja, wäre jetzt auf jeden Fall schon ein krasser Richtungswechsel für Nintendo, wenn sie plötzlich auch solche Spiele bei sich auf der Plattform hätten. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, Cyberpunk kommt auf die Switch, Elden Ring kommt auf die Switch. So, man merkt es jetzt ja gerade, dass es schon auch die Richtung ist, in die sie gehen wollen. Es ist auch mit der Grund dafür ist, warum die Switch 2 so viel mehr Hardware-Power bekommen hat, eben weil Nintendo diese ganzen Cross-Plattform-Spiele haben möchte. Also vielleicht haben wir ja Glück und kriegen die von allen am schlechtesten laufende GTA 6-Version für die Switch. Aber da kann man es wenigstens unterwegs zocken, ist ja auch was.
Yes, yes, yes. Ja, also ich bin gespannt, was da genau abgeht. Ich glaube halt, dass es so ein riesiger Markt ist, die Switch, das will man einfach nicht so fallen lassen auch. Ne? Also es ist ja der BWL-Justus bei Rockstar denkt sich so, da muss doch eigentlich was gehen, oder? Ja, also ja, deswegen. Aber kommen wir jetzt mal zu den nicht Nintendo-bezogenen Comments von Jonah. Falls ihr noch mal ein Was-wäre-wenn macht. Oh ja, ich liebe solche Kommentare. Was wäre, wenn Elon Musk als CEO von Tesla zurücktreten würde? Würde er einem nachfolgenden CEO wirklich die Macht überlassen und könnte eine neue Führung Tesla noch retten? Ja, also zu der ersten Frage, was wäre, wenn, also was, also würde er die Macht abgeben? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, damit hat er ein Problem. Hat er schon mal irgendwo Macht abgegeben? Nee. Ja, gut, er hat schon mal Firmen verkauft, aber.
Ja, und es gibt auch viele Tesla-interne Strukturen, die seine Macht innerhalb der Firma sichern. Er musste ja, glaube ich, zwischendrin auch als, nee, was war das, wegen diesem Tweet, dass Tesla bei $420 vom Aktienmarkt genommen wird und die Firma wieder privatisiert wird, hat er da auch irgendeine Strafe bekommen und musste dann irgendwie einen Posten zurücktreten. Aber ich weiß nicht, ob er dann wirklich den CEO-Posten aufgegeben hat und dann irgendwie so ein, keine Ahnung, was das damals war, habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist auch wurscht, weil im Endeffekt ist klar, aktuell möchte Elon Musk da nicht weg. Und wenn er zurücktreten würde als CEO, dann, also ich glaube, es ist für ihn so ein ganz oder gar nicht. Entweder ist er der Chef von der Firma oder er ist komplett raus. Aber komplett raus ist, glaube ich, nicht auf seiner To-Do-Liste. Naja, das ist nicht das, was gerade angestrebt wird. Von daher bräuchte es schon krasse externe Faktoren oder halt eben ein herbeifasziniertes Was-wäre-wenn-Szenario, dass der Posten sich wechselt.
Mhm. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, ne? Ja. Aber ja, okay, was wäre, aber was
ja,
wäre,
sagen, wenn, wenn okay, sagen wir jetzt einfach mal, Elon sagt, ey, nächster Starship-Flug, wollte ich schon immer mal ausprobieren, komm, ich setze mich mal rein in die Rakete, fliege mal ein bisschen durchs Weltall, was Katy Perry kann, kann ich schon lange und dann explodiert die Rakete und das war's.
Ja, ja, das kann, also für die Zeit brauche ich ja einen Stellvertreter oder, ne, keine Ahnung. Ja, in der Tesla-Satzung wird noch reingeschrieben, dass wenn ich vom Mars zurückkomme, ich natürlich Tesla auch weiterführen kann, aber ich muss mich erstmal voll auf die Mars-Kolonisation konzentrieren.
Faszinieren wir uns mal ein Szenario herbei, in der er nicht mehr Tesla-CEO ist.
Ja, aber ich finde, das ist ein gutes Szenario. Mars-Kolonisation und er ist halt weg. Oder Tesla macht direkt auch eine Filiale auf dem Mars. Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass sie dann den Mars-Rover Cybertruck. Da gibt es dann den richtigen Cybertruck. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, jetzt zumindest kurzfristig wäre es, hätte es positive Auswirkungen für Tesla in Europa einfach vom Image, weil ich glaube, ja, Musk halt mittlerweile ein sehr negatives Image hat in Europa. Ich weiß nicht, ob das in den USA genauso krass wahrgenommen wird wie hier, aber in Europa ist es, glaube ich, schon so, dass das Image sehr gelitten hat. Wahrscheinlich überall außerhalb der USA.
Ja, der Unterschied, also gelitten hat das Image, glaube ich, überall ähnlich viel. Der Unterschied in Amerika ist nur, dass er dort halt im selben Atemzug sehr viele neue Unterstützer dazu gewonnen hat. Also ja, die ganzen ehemaligen klassischen, genau, seine klassischen Unterstützer hat er eigentlich weltweit ziemlich vor den Bug getreten, so. Aber so neue hinzugekommen ist halt in Deutschland weniger als in Amerika. Da gibt es ja schon sehr, sehr viele, die es dann
also ist das auch feiern, was er da macht. Negativer, und, sagen wir mal so.
Ja, und in China ist es, glaube ich, vielen einfach komplett egal, so was Image und so angeht. Die kaufen jetzt aktuell eher deswegen weniger Tesla, weil halt die Konkurrenz in China so stark ist. Da hast du ja viel mehr Optionen als auf dem europäischen und amerikanischen Markt mit all den BYDs und Xiaomis und so weiter, die du da halt zu teilweise auch noch günstigeren Preisen bekommen kannst. Also das ist dann halt da eher das Problem, nicht vom Image her. Aber ja, Image ist ein großes Ding. Die Frage ist, ich finde es so allgemein schwierig zu beantworten, wenn die Frage lautet, würde das Tesla gut tun? Weil es gibt halt verschiedene Aspekte, die davon betroffen sind. Ja, der tatsächliche Autoverkauf und Entwicklung der Autos und so, würde ich prinzipiell erstmal sagen, ja, dem würde es gut tun. Aber zum Beispiel dem Aktienwert würde es überhaupt nicht gut tun, weil große Teile der Bewertung von Tesla aktuell auf den Zukunftsversprechen basieren, dass diese Roboter kommen, dass Full Self Driving fertig wird, dass die Robotaxis kommen, dass die ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen werden. Ja, Tesla ist ja nicht bewertet wie ein klassischer Autobauer, sondern wie eine Tech-Firma. Und wenn mit Elon Musk an der Spitze der große Zukunftsvisionär, der da seine Roboter und bla an die Leute verkaufen möchte, wegfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich für den Aktienkurs verheerend ist. Also, dass er vielleicht auf 20% oder so von dem fällt, was er aktuell wert ist. Und das ist natürlich auch für viele Tesla-Mitarbeiter richtig wack, weil Tesla ja auch an viele Mitarbeiter Aktienanteile und so ausschüttet. Deswegen, ja, es könnte schon auch intern dann für viele Unruhen und so sorgen. Nicht, dass es jetzt gerade ruhig wäre intern, aber ne, das muss man irgendwie so ein bisschen im Kopf behalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es der Firma gar nicht so schlecht tun würde, vielleicht nicht so viel Energie in die Entwicklung vom nächsten humanoiden Roboter zu stecken, sondern stattdessen vielleicht eher mal sich auf günstigere Varianten vom Model 3 zu konzentrieren oder so, aber ja, das wäre dann so meine Hoffnung, dass das mehr passiert. Es gab ja auch intern immer diesen großen Streit zwischen Elon Musk und den Tesla-Chefingenieuren, die eigentlich schon länger einen günstigen Tesla bauen wollten und dann Elon immer sagt, nee, brauchen wir nicht, das Robotaxi ist unser günstiger Tesla. Und so, wenn irgendwann tatsächlich das Robotaxi da ist und ausreichend gut funktioniert und so, dann macht diese Argumentation vielleicht Sinn. Aber Elon Musk denkt halt gefühlt seit 20 Jahren, dass es nächste Woche soweit ist mit den Robotaxis. Und ja, da hätte es sich schon sehr gelohnt, wenn man schon vor einigen Jahren gesagt hätte, nee, komm, hier ist unser günstiger Tesla, könnt ihr kaufen. Die Robotaxis können ja dann immer noch kommen, ja, das eine muss das andere ja gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, sie würden sich da auf ihre Fahrzeuge konzentrieren.
Elon will halt gerne immer wirklich so direkt den nächsten krassen Step angehen. Ja. Ne? Und nicht so ein, also ich meine, so ein günstiges Elektroauto wäre auch ein krasser Schritt. Also vor allem würde es ja auch jetzt, ich sag mal, den Druck auf die Wettbewerber noch weiter erhöhen. Weil wir ja schon gesehen haben, dass Tesla durchaus in der Lage ist, sehr günstig Autos zu produzieren mit all den Fertigungsverfahren, die sie ja wirklich sehr optimiert haben. Und wenn man das nochmal auf ein günstigeres Modell, ein kleineres Modell bezieht, da wäre bestimmt einiges möglich. Und von daher wäre das eigentlich schon trotzdem ein sehr krasses Ding. Das fühlt sich jetzt nur im Vergleich zu einem Robotaxi halt als so die weniger spannende Option an. Aber eigentlich wäre das, hätte das auch einen heftigen Impact.
Es hätte einen heftigen Impact auf die Menschheit auf jeden Fall. Finanziell wäre der Impact aber anders. Weißt du, das Ding ist halt, Robotaxis sind skalierbar und das Verdienstpotenzial, was da für Tesla dahinter steckt. Ich meine, die können ja quasi von heute auf morgen das neue Uber werden, nur ohne dass sie Fahrer bezahlen müssen. So, und da steckt ja, natürlich also, so arsch viel Geld. Das Robotaxi hätte drin.
Mit Abstand einen viel höheren Impact. A, für die Firma, auch für die Menschheit. Also für die Menschheit hätte es natürlich einen viel heftigeren Impact, selbstfahrende Autos zu haben, als ein günstigeres Elektroauto. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber trotzdem, man weiß ja nicht, wann das jetzt wirklich klappt, ne? Wann diese Autos wirklich so weit sind, dass die wirklich zugelassen werden auf den Straßen und die Software so weit ist.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass Tesla ja eh immer gesagt hat, ey, wenn es dann soweit ist mit Full Self-Driving, klar haben wir unsere dedizierten Robotaxis, aber alle bestehenden Fahrzeuge können ja auch als Robotaxi verwendet werden. So wenn du ein Model Y hast oder so. Das heißt, jetzt schon mal ein günstigeres Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das dann später aber immer noch ein Robotaxi werden kann, so das, ja, müsste die Robotaxi-Vision ja eigentlich gar nicht im Weg stehen.
Ja, ist halt echt so. Naja, aber es gibt halt auch die Option, dass sich die Firma so sehr quasi den Ruf zerstört, dass wenn es irgendwann wirklich gehen sollte mit diesen Robotaxis, dass halt vielleicht einige das gar nicht mehr wollen. Verstehst du, wie ich meine?
Mhm.
So, wer weiß, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Also das, dass man dann halt, und das ist, finde ich, ist schon auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, dass dann halt einige aus Prinzip das gar nicht mehr wollen. Aber ich glaube, gut, diese Robotaxi-Geschichte, das wäre so ein Breakthrough, dass das, glaube ich, dann trotzdem einfach funktionieren würde, weil es so heftig neu ist und so einen großen Impact hat.
Ja.
Also ja, wenn die das Robotaxi schaffen, dann ist sowieso, dann ist bei Tesla sowieso komplett Achterbahn. Ja, aber ohne dem würde ich sagen, würden sie stark davon profitieren, wenn Elon Musk nicht da wäre.
Ja. Letzter Kommentar noch. Der Thermomix ist problemlos im Online-Shop bestellbar. Der Nachteil, es entgeht den Vertretern die Provision. Also ich bestelle deswegen nur bei meiner Vertreterin. Auch mal als Korrektur zur letzten Episode noch. Das haben wir wohl nicht mitbekommen, dass es da jetzt wirklich einen Online-Shop gibt. Habe ich aber nachgeschaut, existiert wirklich, kannst du einfach klicken, bestellen.
Ja.
Dann nehme ich meine Kritik zurück. So sollte es sein. Diese Möglichkeit sollte existieren.
Der Direktvertrieb ist möglich. Aber gibt's den dann auch bei Händlern zu kaufen?
Boah, das weiß ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung.
Bestimmt, oder?
Das guckt Julian jetzt kurz nach.
Ja, ich guck das kurz nach. Ich guck's jetzt beim TM6 nach. Ich finde jetzt nur was bei eBay. Das heißt ja.
Tja. Ja, dann wohl nur Vorwerk-Webseite.
Really?
Hm.
Ja, die haben das Game ja wirklich durchgespielt, ne? Direkt Vertrieb. Ja. Ja, nur Vorwerk-Seite. Ja. Ja. Gut. Machen wir einen Strich drunter, oder?
Machen wir einen Strich drunter. Heute mal ein bisschen mehr laid back, die Episode. Yes. Und dann hören wir uns bei der nächsten wieder.
Genau. Es kann nicht jede Episode eine Switch 2 vorgestellt werden. Naja. Auch wenn wir uns freuen würden. Okay. Ja. Alles klar, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und jetzt muss Felix auch nicht nachts noch nach Hause fahren. Wir nehmen nämlich heute am Tag auf. Gibt es nicht.
Game Changer.
Felix muss jetzt noch den ganzen Tag durchhasseln. Oder machst du heute chillig? Wie sieht's aus?
Nee. Nächstes Video.
Nee. Okay. Gut, Jungs, wollte ich schon sagen. richtig fies. Gut, Jungs und Mädels. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao.
Ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too.
A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem it's just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.